natürlich schön, aber ist jetzt nicht existenzbedrohend für mich. Ja, das ist doch, so müsst ihr euch doch aufstellen. Das ist doch der einzige Outcome, um den es hier halt geht. Ja, und da ist Tagesgeldkonto für den Notgroschen und so weiter. Und meinetwegen, da macht euch doch einen großen Notgroschen, wenn es euer Sicherheitsbedürfnis erfüllt. Das ist doch super. Ja? Ich habe auch einen vergleichsweise großen Notgroschen. Bin aber auch zu 100% in Aktien investiert. So, ja? Macht das doch gerne alles. Ja, also was auch immer euch gut schlafen lässt. Ist ja, es gibt ja kein richtig oder falsch. Ja, am Ende müsst ihr das ja entscheiden. Und am Ende zahlt ihr dafür auch den Preis. Mir ist das ja wurscht. Ihr zahlt dafür den Preis, wenn ihr kein Vermögen aufbaut. Salut ihr Moneypennies, bevor wir mit dieser Podcast-Folge loslegen, grätsche ich noch einmal rein mit einem sozusagen Zwischenintro, denn ich habe diese Podcast-Folge letzte Woche aufgenommen und jetzt ist gerade Montag, der 7. April, vormittags, und in der Zeit hat sich ja doch noch einiges getan an den Börsen, und zwar nach unten. Als ich das aufgenommen habe, war der MSCI World so 7% oder sowas im Minus. Ich habe gesagt, naja, ist ja auch alles irgendwie gar nicht so schlimm und so, ja, Vergleiche gezogen. Jetzt ist am Freitag ja ordentlich nochmal was runtergekracht und am heutigen Montag auch nochmal. Es ist sehr rapide runtergegangen. Das nochmal so vorweg als Info zur Einordnung. Unterm Strich ist es aber egal. Ja, es ist egal, ob der MSCI World jetzt 7% Verlust, Kursrutsch erlitten hat oder 12%, 13%, 20%. Denn die Handlungsanweisung oder das, was ihr auch da rausziehen könnt, bleiben ja immer gleich. Ja, die gut aufgestellt sind, die wissen, was sie tun, die ihr Ziel ausgerechnet haben, ihre Rentenlücke, die ihre Strategie haben, gemäß ihrer Risikobereitschaft investiert haben, ihr habt euren Sparplan laufen, ja, ihr wart bei uns im Mentoring, alles super, ihr wisst alles, was ihr wissen müsst. Von dem bekomme ich übrigens ja auch gar keine Nachrichten, gerade mit irgendwelchen großen Fragen. Alles super, ihr macht einfach weiterhin genau das, wie ihr es gelernt habt. Alle anderen, ja, die je panischer werden, je mehr es dann runtergeht, und davon rede ich jetzt nicht, so ein bisschen so Unruhe, ja, oder das, natürlich ist das nicht schön, aber wenn ihr jetzt mehr und mehr in Panik verfallt, dann ist das einfach ein sehr, sehr großes Zeichen dafür, dass am Anfang etwas schiefgelaufen ist, ja, ihr habt falsch gerechnet, wenn ihr überhaupt gerechnet habt, ja, ihr habt, höchstwahrscheinlich seid ihr viel zu viel Risiko eingegangen, höchstwahrscheinlich habt ihr vielleicht auch nur in irgendein MSCI World ETF investiert und eben kein ausbalanciertes Portfolio euch aufgebaut. Und wenn das der Fall ist, ja, dann heißt es jetzt wirklich, das ist jetzt sozusagen der letzte Warnschuss für euch, nochmal einen Schritt zurückzugehen und euch jetzt mal die Zeit zu nehmen, das vernünftig aufzubauen. Wir helfen euch ja auch gerne Mentoring dabei, ja, das ist ja das, warum wir das halt machen, ja. Ich sehe ja den Unterschied, in den Fragen. Ich bekomme eine Frage bei Instagram und weiß genau, dass das ist keine Mentoring-Teilnehmer von uns, ja, die würde diese Frage gar nicht stellen. Gibt mir natürlich wieder ein gutes Gefühl, so viele Frauen so gut aufgestellt zu haben bis hierhin, ja, dass wir jetzt gemeinsam durch diese Krise relativ entspannt sozusagen durchgehen können. Und alle anderen, zahlen gerade wahrscheinlich leider sehr, sehr hohes Lehrgeld. Aber das ist auch bis hierhin sozusagen in Ordnung, ja. Bis hierhin ist es vielleicht sogar auch ganz gut gelaufen für euch. Das ist ja auch super. Aber jetzt ist die Zeit halt nur mal eine andere, ja. Und wenn ihr jetzt, wie gesagt, mehr und mehr in Panik geratet, dann ist das der letzte Warnschuss, dass sich etwas ändern muss. Wie ihr mit eurem Geld umgeht, wie ihr es anlegt, wie ihr Investitionen angeht. Es muss einfach jetzt deutlich mehr Ernsthaftigkeit rein. Ihr müsst jetzt erwachsene Geldentscheidungen treffen, erwachsene Investitionsentscheidungen treffen. Die Zeiten von Tipps und Tricks und 70, 30, 80, 20, ach, macht doch irgendeine Daumenformel, die sind vorbei. Die Zeiten gab es eigentlich noch nie so richtig. Aber es lief halt irgendwie gut, deswegen hat sich keiner dafür interessiert, wie es eigentlich vernünftig funktioniert. Jetzt müsst ihr euch dafür interessieren, wie es vernünftig funktioniert. Ansonsten werdet ihr noch sehr, sehr viel weiteres Lehrgeld bezahlen. Das vorweggeschickt, nur als kleiner Disclaimer. Ja, falls ihr euch fragt, ach, warum redet Natascha denn nur von 7% Verlust? Es hat sich doch einiges getan schon. Das als Einordnung, ja, es gibt einen zeitlichen Gap dazwischen, aber auch gleichzeitig unterm Strich ist es egal. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, euch nochmal dediziert, vernünftig, strategisch mit eurem Investment, mit eurem Portfolio zu beschäftigen und einiges nochmal gerade zu rücken, bevor ihr weitere Verluste erleidet. Und jetzt geht es weiter mit dem Q&A. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krisenstark. Wir haben euch bei Instagram gefragt, was sind eure Sorgen, Nöte, Ängste und vor allem auch Fragen zur aktuellen Situation, in der wir uns alle gemeinsam befinden. Wir haben uns die Fragen angeschaut, wir haben recherchiert, die aufbereitet und es waren so viele interessante Fragen, dass wir zwei Teile daraus gemacht haben. Jetzt kommt also Teil 1. Darum geht es in dieser Folge. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, da werden wir uns mal die Fakten anschaffen. Fakten anstatt Panik und dann gehe ich rein in die Fragen. Unter anderem, ich habe jetzt einen ETF-Sparplan mit 200 Euro pro Monat gestartet. Soll ich das jetzt lieber wieder sein lassen? Soll ich weiterhin meinen Notgroschen aufbauen oder lieber die Sparpläne aufstocken? Macht es aktuell überhaupt Sinn, neu in ETFs zu investieren? Und auch, ich wollte anfangen zu investieren, jetzt habe ich doch größere Angst. Was soll ich denn jetzt tun? Wie kann ich mein Erspartes schützen? In welche ETFs soll ich jetzt investieren? Sollte man lieber vom bisher starken US-Markt, vor allem Tech-Branche, sich wegbewegen zu den EU-Märkten? Ist jetzt vielleicht sogar ein perfekter Zeitpunkt zum Nachkaufen? Und jemand schreibt, ich finde einfach alles irgendwie beunruhigend und ich mache mir Sorgen über Krieg und Klima und man ist irgendwie gefühlt hilflos. Was kann ich tun? Was sind deine Tipps? Und da habe ich tatsächlich ein paar. Außerdem, warum die Kurse fallen, obwohl noch kein einziges Unternehmen Zahlen präsentiert hat. Warum jetzt sowohl mentale als auch finanzielle Resilienz von uns allen gefragt ist und wie du das aufbauen kannst und warum jetzt der allerbeste Zeitpunkt ist, endlich mit dem Investieren loszulegen. Viel Spaß mit diesem ersten Q&A von Krisenstark. Die zweite Folge kommt dann auf dem Fuße. Was ist denn eigentlich genau passiert? Ihr habt die Überschriften, die Headlines gelesen, MSCI World Schmidt ab, ja, alles besser, nicht mehr in amerikanische Aktien investieren und so weiter. Aber was sind eigentlich die nüchternen Zahlen? Ich habe euch jetzt Zahlen mitgebracht, Stand heute, heute ist der 31.3., so gegen 11 Uhr nehme ich das jetzt hier morgens auf und gemessen an den Höchstständen, die die Indizes verzeichnet haben, Anfang des Jahres, bei den meisten war das so der Fall, Januar, Februar, ja, hatten die so ihr All-Time-High, was man übrigens auch nie vergessen darf, ja, All-Time-High, noch nie waren sie so hoch, dann kann man natürlich auch ein bisschen tiefer fallen. Also der S&P 500, ja, also die größten amerikanischen, US-amerikanischen Unternehmen, der Index S&P 500 hat ein Minus von 9,2%, der Dow Jones 7,4%, Nasdaq, also reine Tech, Nasdaq 100 ist es ja, ja, die Tech-Aktien USA, minus 14,1%, das ist natürlich schon viel, und MSCI World minus 7,4%. Vor zwei Wochen noch war das noch bei 6,4% im Minus. Zwischendurch, wenn ihr euch mal das Chart anguckt vom MSCI World aus den letzten drei Monaten, meinetwegen, ja, da seht ihr, es geht hoch, immer zackig hoch, dann geht es zackig wieder runter, dann wieder ein bisschen, also es ist immer so eine zackige Bewegung, dann war es sehr weit unten, da haben alle geschrien, dann ging es die letzten zwei Wochen aber auch wieder ein bisschen hoch und jetzt seit ein paar Tagen wieder runter. Willkommen an Bord, ja, that's, so läuft es halt nun mal, ja. Ich glaube, viele von euch sind mit der Erwartung reingegangen in Aktieninvestments, dass es einfach immer nur nach oben geht, ja. Und wie gesagt, wir kommen hier von einem All-Time-High, ja. Wir haben alle ziemlich gutes Geld verdient in den letzten Jahren und bis Januar und Februar ja auch noch. Jetzt geht's wieder runter und ja, es wird auch wieder hochgehen, ja. Das liegt in der Natur der Sache sozusagen. Da habe ich euch auch noch ein paar historische Daten gleich mitgebracht. Will nur sagen, ja, es geht gerade bergab an den Börsen. It is what it is. Ja, das habt ihr euch hoffentlich vorüberlegt, was ihr dann tut, wenn diese Krisen kommen. Und die kommen nun mal in Abständen, in Jahresabständen, mal mehr, mal weniger Jahre. Jetzt haben wir die letzte Krise natürlich leider erst vor wenigen Jahren in der Pandemie gehabt, in der Corona-Pandemie gehabt. Aber um euch da nochmal eine Perspektive sozusagen zu geben, während des Corona-Crashs sind Indizes teilweise um 30-40% eingesackt, ja, innerhalb von für mich gefühlt Stunden, ja, war eine Wumm runter. Das war ein richtiger Crash von jetzt auf gleich. Was wir jetzt sehen, ist definitiv eine Korrektur, ja, wir gehen auf jeden Fall in den Krisenmodus, aber jede Krise hat ja auch Gewinner, ja, und Vermögen wird eindeutig in Krisen gemacht. Und da lohnt es sich umso mehr, da jetzt wirklich dabei zu sein, dabei zu bleiben und vor allem das Köpfchen anzuschalten. Und wenn in dem Köpfchen noch nicht genug Wissen drin ist, sich das dann anzueignen, weil jetzt sind die Kurse günstig. Ja, also jetzt ist höchstwahrscheinlich ein ziemlich guter Zeitpunkt einzusteigen. War ein viel besserer Zeitpunkt einzusteigen als noch im Januar, Februar, als wir alle gefeiert haben, ja, dass die Kurse so hoch sind. Ich erkläre es gleich nochmal genauer. Aber um euch nochmal, wie gesagt, die Perspektive und die Fakten zu geben. Also der MSCI World ist seit seinem Höchststand Februar 2025 um diese 7,4% ungefähr gefallen. Im Vergleich zu Ende 2024 aber nur um 2%, ungefähr 2%. Das ist dann wiederum nicht so super viel. Ja, Ende 2024 hätte niemand gesagt, oh Gott, ja, der MSCI World, der hält ja überhaupt doch nicht das, was er verspricht. Der hat danach nochmal richtig hochgezogen und ist dann runtergegangen. Ende letzten Jahres hätte niemand gesagt, oh, jetzt sollen wir aber alle schnell den MSCI World verkaufen. Ich verstehe die Psychologie dahinter. Da ist er nicht runtergegangen, sondern hat sich so ein bisschen hochgemausert. Aber unterm Strich ist es halt sehr, sehr ähnlich. Aber nichtsdestotrotz, klar, ja, der Trend zählt natürlich und er zeigt gerade nach unten. Allerdings, kurzfristig zeigt er jetzt gerade nach unten. Wenn wir uns die Performance des MSCI World mal über die letzten 5 Jahre anschauen, also vom März 2020 bis März 2025, betrug die Rendite insgesamt ungefähr 88%. 88% Rendite habt ihr in den letzten 5 Jahren gemacht mit dem MSCI World. Das ist viel. Das ist nämlich eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,5%. Das ist viel. Ja, das ist, da ist Corona-Krise übrigens mit drin, wie ihr merkt, ja, die letzten 5 Jahre. Also von 2020 bis 2025 ist Corona-Krise komplett mit drin. Das heißt, trotz dieser Krise, trotz dieses Crashes, habt ihr immer noch 88% Rendite damit gemacht. Ähnliches für den S&P 500 Index. Eine Gesamtrendite von knapp über 100% erzielt in den letzten 5 Jahren. Eine durchschnittliche Rendite von ungefähr 15%. Ja, wie gesagt, auch wieder inklusive Corona. Und um euch nochmal die super langfristige Perspektive zu geben, der MSCI World Index wurde 1969 mit einem Basiswert von 100 Punkten eingeführt. Und seitdem hat er bis jetzt Ende 2024, Anfang 2025 eine kumulierte Gesamtrendite von ungefähr 3.600% hingelegt. 3.600% über 55 Jahre. Seit 1969. Ja, da waren einige Ups und Downs mit dabei in den letzten 55 Jahren. Und das ist ja genau das, was, also das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Ja, ihr müsst den langfristigen Zeitraum betrachten. Nicht die letzten 2 Wochen, nicht die letzten 3 Monate, auch nicht die letzten 3, 4, 5 Jahre. Ja, sondern in welche Richtung entwickelt es sich denn overall? Und das sind aber, liebe Leute, die absoluten Basics, die ihr wissen müsst, bevor ihr investiert. Und deswegen kommen jetzt diese vielen Fragen, ja, soll ich dies machen, soll ich das machen, soll ich jenes machen, wo ich ja genau merke, ihr habt investiert, ohne euch dieses Wissen vorher anzueignen. Ja, wenn ihr dieses Wissen hättet, wie oft kommen eigentlich Krisen so Pi mal Daumen? Wie weit geht's dann runter? Wie lange geht's runter? Wann geht's wieder hoch? Ja, und dass nach jedem Tief wieder ein Hoch kommt. Und dass das nächste Hoch immer höher ist, als das letzte Hoch war. Und dass die Tiefs nie so tief sind, wie die vorherigen Tiefs waren. Das sind alles so wirklich absolute Basics, die müsst ihr eigentlich aus dem FF wissen, so, wenn ihr auch nur irgendwas an der Börse betreiben wollt. Und eben auch, wann sind die Preise günstig, wann sind sie teuer, wie entstehen eigentlich Aktienkurse und so weiter und so fort. Ja, also das ist, wie, das sage ich ja immer mit Wissen aneignen, nicht nur, was ist ein ETF, sondern wie funktioniert dieses Gesamtkonstrukt Börse? Ja, was ist das eigentlich? Und wie kann ich davon profitieren? Und was muss ich machen, damit ich finanziell komplett vor die Hunde gehe? Denn das tun nämlich gerade einige von euch und das ist einfach total unnötig. Und nochmal, bevor wir in die Fragen reinstarten, jetzt ist einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt einzusteigen, weil jetzt sind die Preise gerade günstig. Ja, die Aktien sind gerade günstig, die ETFs sind günstig zu haben. Das, was Zittrige machen, ja, die nicht so richtig einen Plan haben, die kaufen, wenn die Kurse oben sind, das heißt, sie kaufen teuer ein und wenn sie runtergehen, dann verkaufen sie wieder, weil sie Panik bekommen, weil sie keine Ahnung haben, was sie da eigentlich gemacht haben und viel zu viel Risiko eingegangen sind und sowieso überhaupt nichts berechnet haben und verkaufen dann wieder. Ihr kauft für 1000 Euro und verkauft für 600 Euro. Das ist ein Minus von 400 Euro, was ihr dann gemacht habt. Plus Gebühren, plus Transaktionsgebühren und so weiter. Ja, es ist ein absolutes Verlustgeschäft, was ihr da fahrt. Und daran ist aber nicht die Börse schuld. Daran ist auch keine Krise schuld. Daran seid ihr alleine schuld, weil ihr die Regeln nicht kennt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Ja, für alle, die wissen, was sie tun. Und nein, für diejenigen, die diese Frage sich stellen, weil wenn du das Wissen hättest, würdest du dir diese Frage nicht stellen. Wozu ich euch also jetzt ermutige, ist, euch jetzt in dieser Phase, in der wir gerade sind, ja, ist ein, auch eine schöne Learning-Phase, jetzt könnt ihr richtig hart gesotten werden in kürzester Zeit, wenn ihr das schon mal miterlebt habt, ja, das wird euch wirklich reif machen für alle anderen Krisen, die übrigens auch noch kommen werden in den nächsten 30, 40 Jahren, was auch in Ordnung ist, weil es auch mit einberechnet. Eignet euch wirklich jetzt dieses Wissen an, weil jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Kommt super gerne ins Mentoring, da lernt ihr alles von A bis Z. Übrigens meine Mentoring-Teilnehmerin, ne, von dem bekomme ich nur solche Nachrichten wie: alles easy, ich bin Alumni, ich mache jetzt Rebalancing, ich habe meinen Sparplan hochgeschraubt. Also genau das Gegenteil von dem, was unsere Nichtkunden uns fragen und schreiben, wo ich immer sehe, ja okay, ja, die haben es verstanden und die sind halt aber einfach nicht noch nicht so weit. Fair enough, ist gut, ja, es müssen ja noch nicht alle so weit sein, aber dann investiert bitte auch nicht. Weil so verbrennt ihr einfach komplett euer Vermögen. Also eignet euch jetzt das Wissen ein, setzt euch jetzt mal ein paar Wochen hin, zieht das mal durch. Ihr werdet davon jetzt in dieser Phase besonders stark profitieren. Also the time is now, liebe, liebe Leute. Und dann sehen wir, was die nächsten Jahre sich ergibt. Ja, das können wir jetzt aber noch nicht feststellen. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist dich mental und finanziell so gut aufzustellen, dass es egal, was kommt. Dafür brauchst du aber einfach dieses Wissen und diese Standhaftigkeit und diese Strategie und deine blanken Zahlen. Und zu wissen, was du tust, in welcher Phase und in welcher Krise. Du brauchst einfach diese psychologische Resilienz, da nicht sofort umzukippen, was leider gerade ganz, ganz viele von euch machen. Also die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Ja, wenn du dir vorher dieses Wissen angeeignet hast, wenn du vorher dir eine Strategie aufgebaut hast. Ansonsten nicht. Ansonsten ist jetzt kein guter Zeitpunkt einzusteigen, weil ihr werdet jetzt kaufen, dann geht es ein paar Tage hoch und dann geht es wieder runter und dann verkauft ihr wieder. Dann bitte, 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 bitte sein lassen. Kommen wir also zu euren konkreten Fragen. Die erste Frage, die wir bekommen haben, lautet: Habe jetzt erst einen ETF-Sparplan mit 200 Euro pro Monat gestartet, soll ich das lieber sein lassen? Gegenfrage: Warum? Warum solltest du es sein lassen? Ja, du sprichst hier anscheinend unter der Annahme, dass die Kurse auf ewig hochgehen. Und das ist einfach falsch, faktisch falsch und auch sehr, sehr fahrlässig. Und das ziehe ich daraus, weil ansonsten würdest du die Frage ja nicht stellen. Ansonsten würdest du dich ja selber nicht fragen, oh, die Kurse fallen, soll ich jetzt den Sparplan lieber sein lassen? Das heißt, du gehst ja davon aus, dass es immer weiter bergauf geht und das ist kurzfristig einfach nicht der Fall. Langfristig, habe ich euch gesagt, die Statistik von MSCI World von 1969 und es gibt auch verschiedene Statistiken dazu, dass über einen Anlagezeitraum von 15 Jahren man eigentlich keinen Verlust machen kann, wenn man breit streut. Aber du hast, glaube ich, eine falsche Annahme getroffen. Du hast deinen Sparplan gestartet unter der Annahme, ja, alles ist supi und alles wird für immer so weitergehen. Das ist einfach falsch. Und wenn du eine Strategie hast und wenn du deine Risikobereitschaft ausgerechnet hast und wenn du auch ausgerechnet hast, ja, die 200 Euro pro Monat, erstens, reichen die überhaupt? Zweitens, zu welcher jährlichen Rendite, ja, muss das denn hier alles vonstatten gehen die nächsten 30 Jahre, dass es halt hinten raus reicht und du ja alles ganz genau dir überlegt hast und genau die ETFs und da keine Überlappung drin hast und so weiter, ja, die ganzen Fehler, die ich jeden Tag sehe, nicht gemacht hast, dann ist ja irgendwie alles fein. Aber alleine aufgrund dessen, dass du die Frage stellst, ja, merke ich ja, dass ja offensichtlich nicht alles fein ist, sondern dass dieses absolute Basics-Grundwissen bei dir einfach fehlt. Und jetzt nochmal Sparplan. Warum ist das so ein schönes Instrument, der Sparplan? Die Aktienkurse, ETF-Kurse, whatever it is, ja, alles, was an der Börse gehandelt wird. Die Kurse, die ihr da seht, das ist der Preis. Es ist der Preis für einen Anteil von einem Unternehmen, also einer Aktie oder ETF oder was auch immer ihr halt seht oder vielleicht kaufen wollt. Das heißt, der Preis schwankt. Ja, Preise schwanken. Preise von anderen Dingen schwanken auch die ganze Zeit. So ist es halt, ja. Und so ist es bei Aktien natürlich auch der Fall. Und wenn ihr jetzt einen Sparplan habt, ist ja das Schöne daran, dass ihr immer pro Monat euer Budget, jetzt in deinem Beispiel die 200 Euro, immer schön investiert und zwar nicht alles am gleichen Zeitpunkt, ja, wo ihr nicht wisst, wie sich die Kurse entwickeln. Wir wissen nicht, ob das jetzt hier heute am 31.03., ob das der Tiefpunkt vom MSCI World ist oder ob das die nächsten Wochen noch weiter runtergeht oder ob es übermorgen, zack, Rallye wieder hochgeht. Man weiß es einfach nicht. Und dadurch, dass man das nicht weiß, dass niemand das weiß, bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach unser Geld zu investieren. Und darauf zu vertrauen, dass nicht alle historischen Regeln komplett über Bord geworfen werden und der Kapitalismus abgeschafft wird und die Börse abgeschafft wird. Das ist ja nicht der Fall. Selbst China hat eine Börse. Ja? Und deswegen ist es so schön, ja, ein Sparplan laufen zu haben, weil ihr dadurch regelmäßig immer für das Budget, was ihr habt, das meiste sozusagen einkauft, was es zu dem Preis gibt. Beispiel, ihr geht in einen Supermarkt und ihr habt 200 Euro in der Tasche und ihr wollt jetzt für diese 200 Euro Äpfel kaufen. Wenn jetzt ein Apfel 5 Euro kostet, bekommst du für deine 200 Euro 40 Äpfel. Wenn ein Apfel aber nur 2 Euro kostet, bekommst du 100 Äpfel für das gleiche Budget. Und so ist es mit Aktien und ETFs ja auch. Ja, wenn die Preise günstig sind, bekommt ihr für euer Budget mehr Anteile. Und wir wollen deswegen mehr Anteile haben, weil es ja historisch hochgeht, langfristig betrachtet. Und je mehr du dann natürlich hast, was hochgehen kann, umso besser. Ja, also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt 5 Anteile an einem ETF habe, der 9% pro Jahr macht, oder ob ich 5000 Anteile habe, da also viel mehr Geld rein investiert habe und viel mehr Anteile habe, die alle auch 9% sozusagen machen. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied in Euro betrachtet am Ende des Tages. Ja, ob ich jetzt 100 Euro investiert habe oder ob ich 100.000 Euro investiert habe. Ja, welche Masse an Vermögen und vor allem an Anteilen ich da habe, die sich nach rechts oben bewegen können. Und genauso funktioniert ja der Sparplan. So, ihr kauft zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also immer meinetwegen am 3. des Monats, 15. Monats, wie auch immer ihr das eingestellt habt, kauft ihr halt dann immer den Kurs, der da dann halt gerade tagesaktuell ist an dem Tag, an dem ihr dann kauft mit eurem Sparplan. Das heißt, ja, ihr packt nicht alles auf einmal rein und erwischt so vermeintlich einen schlechten Zeitpunkt, sondern schön Monat für Monat und nehmt halt sozusagen unterschiedliche Einstiegszeitpunkte mit. Das ist auch der Vorteil neben sowieso kontinuierlichem Sparen und Vermögensaufbau, auch nochmal der Vorteil von Sparplänen. So, und jetzt eigentlich im sehr guten Moment, ja, wo ihr nämlich für eure 200 Euro viel Masse bekommt, viele Anteile bekommt, fragen sich einige von euch, oh, soll ich jetzt lieber nicht günstig einkaufen, sondern soll ich lieber wieder warten, bis es teuer ist, um dann wieder zu kaufen? Ja, es macht rational einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, rational. Emotional ergibt es total Sinn, ja, weil ihr seht, boah, hier geht irgendwie was runter, ja, Verlustaversion ist größer als sozusagen das Glück am Gewinnen oder der Wille am Gewinnen, aber das ist ja Psychologie, ja, ihr trickst euch da gerade selber aus, beziehungsweise das Herdenverhalten trickst euch selber aus, die Psychologie der Masse trickst euch mit aus, und das ist einfach sehr, sehr schade, weil es genau andersrum funktioniert. Und das sind für mich aber die absoluten Basics, die jeder wissen muss, bevor ihr auch nur 1 Euro an der Börse investiert. Ja, und 200 Euro pro Monat sind jetzt auch nicht 25 Euro, ja. Also es ist ja auch schon ein guter Betrag, ja. Und da würde ich dir wirklich wünschen und allen, die das jetzt hören und sich selber auch schon die Frage gestellt haben, soll ich mal Sparplan lieber stoppen, dass ihr da echt jetzt mal Hackengas gebt und euch auf den Hosenboden setzt und euch dieses Wissen mal aneignet, aber jetzt mal schnell, ja, und vor allem vernünftig auch, um halt jetzt nicht genau diese Fehler zu machen, die alle machen, die halt keine Ahnung haben. Genau, also sollst du deinen Sparplan stoppen? Du Person, die diese Frage stellt, höchstwahrscheinlich ja. Sparplan stoppen, erstmal Wissen aneignen und dann wieder sozusagen von vorn anfangen. Ist ja auch die Frage, was ist da drin in deinem Sparplan? Hast du irgendwelche Überlappungen drin und so weiter? Und alle anderen, ja, die sagen, ja, ich habe ja alles total gut aufgestellt. Ich stelle mir diese Frage gar nicht. Ja, dann stellt sich die Frage für euch ja gar nicht. Umso besser, ja. Weitermachen, wer das Mentoring bei mir gemacht hat. Diese Fragen bekomme ich nicht von Mentoring-Teilnehmern. Das sind immer Fragen von Leuten, die jetzt so mal investiert haben, die bei irgendeinem Finfluencer da draußen mal ein Video oder ein Podcast sich angehört haben und jetzt meinen, sie sind jetzt gewappnet genug, haben jetzt ein Depot aufgemacht und jetzt können sie mal ein bisschen hier mit 200 Euro pro Monat was machen. Und das ist halt einfach sehr, sehr gefährlich. Übrigens, diese Finfluencer, um da nochmal einen kleinen Bogen zu spannen, das sind ja die gleichen Menschen, die euch so schnell wie möglich in Depots reindrücken wollen. Ja, weil damit verdienen die ihr Geld. Fair enough, das ist das Geschäftsmodell, ja. Immer schön links überall, ja, und jetzt hier schnell Depot eröffnen und zack, ist alles ganz einfach, ja, du brauchst gar nicht super großes Wissen, irgendwie großartig, ach, Strategie, ach, irgendwie so ein Mentoring, ach, das braucht man alles überhaupt nicht, ja. Man braucht einfach nur ein Depot, mach deinen Sparplan, mach einfach 80, 20, 70, 30, ja, whatever, und gut ist. Fertig, ja, mehr brauchst du gar nicht. Mach bitte schnell das Depot bei uns, weil so verdienen wir halt Geld, Klammer zu. Sind übrigens auch die gleichen Leute, nicht alle, aber ein paar, die jetzt sich auch hinsetzen und sagen, ach so, Krise, ja, also wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr tun sollt, da habt ihr euch aber nicht genug informiert. Also die gleichen Argumente, die ich schon die ganze Zeit bringe, aber das ist auch das, was ich verkaufe. Ja, ich verkaufe euch ein Programm, ich biete euch ein Programm an, was euch ja genau dahin bringt, eine vernünftige Strategie und so weiter zu haben. Und die gleichen Leute, die euch immer nur schnell in die Post drücken wollen und dann noch mehr Provision bekommen, ja, je mehr ihr natürlich da in euren Depots drin habt und je mehr ihr natürlich da investiert, dann stehen die natürlich viel, viel besser da, als wenn die lauter tote Kunden halt bringen, auch logisch. Das sind die gleichen Leute, die euch jetzt sagen, oh, da wart ihr aber ein bisschen zu schnell unterwegs. Nicht alle, ja, nicht alle, aber ich habe jetzt einige gesehen, wo ich dachte, well, du hast den Leuten in den letzten Jahren genau das Gegenteil erzählt, ja. Und jetzt auf einmal, ja, dann müsst ihr das Ganze ein bisschen strategischer angehen. Ja, okay, super, ja. Also da auch wieder ein bisschen Augen auf, wer euch da was erzählt und wer davon was auch einfach rein monetär, finanziell, ist ja auch ganz transparent bei allen, ja. Wer da was davon hat, euch wie schnell in welche Depots reinzubringen. Zweite Frage. Recht entspannt, trotzdem den Notgroschen weiter aufzubauen oder Sparpläne aufstocken? Puh, ja, meine Gegenfrage ist, warum zur Hölle hast du Sparpläne, wenn du keinen Notgroschen hast? Also, du wirst ja hoffentlich einen Plan gemacht haben, also folge dem. Ja, ich meine, manche machen ja, warum auch immer, ja, vielleicht dann den Notgroschen und parallel schon mal irgendwie ein bisschen Sparpläne und so weiter. Ich würde davon komplett abraten. Gerade jetzt in dieser Phase der Unsicherheiten ist ein Notgroschen einfach Gold wert. Und ein Notgroschen ist dafür da, im Notfall parat zu sein. Dein Depot ist nicht im Notfall parat. Dafür ist es auch nicht da. Ja, ich meine, ihr seht es ja jetzt. Wenn ihr aufs Depot guckt und habt da irgendwie ein Minus von irgendwie zigtausend von Euro, was in einer bestimmten Größenordnung ja durchaus der Fall sein kann, und dann passiert irgendwas, ja, und dann müsst ihr mit Verlust verkaufen, weil die Waschmaschine kaputt gegangen ist oder das Auto oder irgendwas anderes ansteht, das ist absoluter finanzieller Selbstmord und es ist total unnötig, weil mach doch bitte erstmal den Notgroschen, an den du jederzeit ran kannst, wo es auch vollkommen egal ist, ob du das Geld vom Konto abziehst oder nicht, also hast ja keine Verluste dadurch, ja, versus ein bisschen mit Sparplänen irgendwie rumzudoktern, rumzuspielen und dann musst du aber das Geld da rausziehen, weil du keinen Notgroschen aufgebaut hast. Also das ist wirklich fatal, absolut fahrlässig finde ich das. Ich würde dir auf jeden Fall dazu raten, den Notgroschen weiter aufzubauen und mit den Sparplänen ehrlicherweise überhaupt gar nichts zu machen. Aber das ist auch die komplett logische Reihenfolge, die dir eigentlich auch jeder sagt und die ich auch eigentlich die ganze Zeit sage. Also erst Schulden abbauen, Konsumschulden abbauen, Notgroschen aufbauen und dann investieren. Wir reden hier über Investments mit einem Risiko. Ja, euer ETF-Depot ist nicht, das ist nicht euer Notgroschen und vice versa. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Ziele, die ihr da diesen Konten und Depots halt gebt. Also haltet das bitte auseinander und macht first things first. Ja, zuerst das Wichtigste, die Sicherheit, das Fundament und dann könnt ihr die Sparpläne ja immer noch on top setzen. Ja, und wenn ihr jetzt FOMO bekommt und sagt, ja, aber jetzt sind die Kurse ja so tief und jetzt muss ich einsteigen. Ich weiß nicht, ob sie in zwei Wochen nicht noch tiefer sind. Dann hast du ein riesiges Problem. Ja, also diese Emotion, dieses Angst, etwas zu verpassen, FOMO, Gier, Angst, das hat an der Börse alles überhaupt nichts zu suchen. Ja, das ist Börsenpsychologie. Gibt es bei uns im Mentoring eine Reihe von Videos dazu, ja, was die Denkfehler sind und wie ihr auf dem sichersten Weg seid, euer Vermögen zu verlieren an der Börse. Dann ist übrigens aber nicht die Börse schuld, ja, sondern ihr habt die Regeln nicht befolgt. Und eine der Regeln ist, erst den Notgroschen aufbauen und dann investieren. Nächste Frage. Macht es aktuell Sinn, neu in ETFs zu investieren? Also mit neu unterstelle ich jetzt mal, dass du komplett blank bist und noch nie in ETFs investiert hast und dich jetzt fragst, ist ein guter Zeitpunkt sozusagen? Ja, definitiv. Ja, es ist gut, jetzt neu in ETFs zu investieren. Es ist gut, jetzt nochmal in ETFs zu investieren. Es ist gut, einen Sparplan zu haben. Es ist gut, mit einer Einmalinvestition vielleicht sogar reinzugehen. Das sind aber natürlich alles Fragen, die sind jetzt nicht, da müsst ihr euch halt schon überlegen, ja, was ist die Strategie, wie ist meine persönliche Situation. Aber wenn man jetzt mal alles nur nüchtern betrachtet und sagt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg, besser als im Februar, als die Kurse auf dem Hoch waren. Jetzt ist es relativ gesehen günstig. Ja, gab es schon mal bessere Zeitpunkte in der Vergangenheit? Ja, im Corona-Crash, da waren noch bessere Zeitpunkte einzusteigen, ja. Habt ihr ja nicht gemacht, ja, oder vielleicht manche schon. Aber jetzt, ja, in dem Dip, in dem wir uns gerade befinden, kann wieder ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Wie gesagt, besser als im Februar, als die Kurse hoch waren. Wie es in einem Monat aussieht, Das weiß man nicht. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Ist aber auch komplett irrelevant. Weil ihr investiert ja in die nächsten 15 Jahre plus. Was in 2 Wochen ist, spielt also überhaupt gar keine Rolle. Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren? Ja, absolut. Denn die Kurse sind niedrig. Ja, Klammer auf, wenn du weißt, was du tust, Klammer zu. Weil ansonsten vernichtest du dein Vermögen nur. Bloß, es gibt ja auch keine Alternative. Oft die Frage bekommen, sind ETFs jetzt überhaupt noch das? Und lohnt es sich überhaupt noch in ETFs zu investieren und so weiter? Und meine Gegenfrage ist immer so, ja, was willst du denn sonst machen? Aufs Tagesgeldkonto legen zu, keine Ahnung, 3% oder irgendwas? Ja, Inflation, wupp, ist ja komplett, das ist ein Nullsummenspiel. Ist jetzt wieder ein bisschen gestiegen, die Inflation. Und also ETFs sind weiterhin absolut alternativlos. Was wollt ihr denn, wie gesagt, sonst, wo wollt ihr denn Vermögen aufbauen, wenn nicht in ETFs und an der Börse, wenn nicht in Aktien? Es gibt ja keine Alternative, ja. Und die Alternative, also das Produkt ETFs, das Instrument ETFs, ist jetzt nicht besser oder schlechter geworden, weil die Kurse ein bisschen runtergehen. Das ist schon immer so gewesen. ETFs sind immer noch das Mittel, um so kostengünstig wie möglich und so breit diversifiziert wie möglich euer Geld zu investieren. Und das ist gerade in Krisenzeiten einfach super wichtig, diese breite Diversifikation zu haben. Daran hat sich nichts geändert an ETFs, ja? Also an den ETFs an sich hat sich nichts geändert. Ja, wenn jetzt irgendwas, wenn es jetzt irgendwie ein neues, tolles Produkt gäbe oder wenn ETFs jetzt, keine Ahnung, irgendeine Regulierung erfahren hätten, dass man die jetzt nur noch also irgendwas, ja, oder anders besteuert, krasse Besteuerung oder so, aber es hat sich nichts geändert. Es ist alles wie immer. Also nur besser, nur sozusagen noch besser. Ja, besser als noch im Februar. Es ist günstiger jetzt einzusteigen. Also macht es noch Sinn, in ETFs zu investieren? Ja, wenn du weißt, was du tust, wenn du wirklich weißt, was du tust, nicht nur denkst, du weißt, was du tust, sondern wenn auch wirklich, wenn dein Bauchgefühl dir auch sagt, oh ja, jetzt weiß ich aber wirklich, jetzt, ich weiß, wie Krisen entstehen, ich weiß, wie die Börse funktioniert, ich weiß, ja, welche ETFs sicherer sind als andere sozusagen, dann macht es Sinn, jetzt in ETFs zu investieren. Weil, wie gesagt, es gibt auch einfach keine Alternative, mit der ihr so eine gute Rendite erzielen könnt. 8-9% pro Jahr. In den letzten 5 Jahren habe ich euch ja gesagt, teilweise 15% pro Jahr. Das gibt es nirgendwo anders, ja. Und diese Hochzeiten nehmt ihr natürlich auch mit, ja. Also wenn ihr jetzt im Dip kauft, wie gesagt, habt ihr eine schöne Masse, die sich dann vermehrt, um dann richtig schön, wenn es wieder hochgeht, ordentlich Gewinn gemacht zu haben. Was natürlich gar keinen Sinn macht, ist hoch zu kaufen, niedrig zu verkaufen. Ich kaufe für 1.000 Euro und verkaufe für 600 Euro, weil, oha, die Börse kann ja auch runtergehen, hat mir gar keiner gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Also verkaufe ich, 1.000 Euro bezahlt, 600 Euro danach bekommen, ist ein Verlust von 400 Euro. Das ist das, was die meisten Menschen daraus machen, wie die sich verhalten. Das Herdenverhalten ist total emotionsgetrieben, mit Ratio hat das überhaupt gar nichts zu tun und die fallen dann halt auf die Nase. Und dazu solltet ihr besser nicht gehören. Nächste Frage, ich wollte anfangen zu investieren, habe jetzt aber noch größere Angst. Was tun? Also erstmal noch größere Angst, ja. Das ist ja schon, also wenn du vorher schon Angst hattest, solltest du sowieso auch nicht investieren, sondern wenn du jetzt noch größere Angst hattest, so, dann lass es einfach bleiben. Wenn du Angst hast zu investieren, dann lohnt es sich nicht. Ja, dann tu einfach nichts. Dann investier jetzt einfach nicht. Die Frage ist ja, wie kann ich die Angst loswerden? Du musst investieren, daran führt kein Weg vorbei, aber nicht in deinem aktuellen Zustand solltest du auf gar keinen Fall investieren. Das wäre absolut finanzieller Selbstmord, wirklich, ja, weil du kannst, dann kannst du wirklich nur alles falsch machen, wenn du von Angst getrieben bist. Die Frage ist also, wie wirst du diese Angst los? Wissen aneignen, wissen, was man tut, Börse verstehen, ja, also dass die ganzen Zusammenhänge, also ihr müsst es verstehen, Angst hat immer was mit Unwissenheit zu tun. Wir haben oft Angst vor dem Ungewissen, ja, vor Dingen, die wir nicht einschätzen können, vor Dingen, wo wir einfach nicht durchblicken. Ja, und dann solltet ihr euch auch nicht irgendwo, ja, unter Druck setzen lassen von irgendwem anderen. Ja, dann investiert doch, Hauptsache, du musst investieren und so weiter. Und jetzt mach doch irgendwie schnell. Ja, du musst investieren, es führt kein Weg daran vorbei. Aber der erste Schritt, wenn du noch so eine große Angst hast, dann musst du wirklich erst diese ersten Schritte gehen. Ja, dein Status quo analysieren, habe ich überhaupt schon Notgroschen, wie sieht es eigentlich mit meinen Schulden aus, das ganze Wissen aneignen, wie funktioniert die Börse, Strategien aufbauen, eigentlich braucht es nur eine Strategie, lernt ihr Mentoring, Risiko verstehen, Risikobereitschaft, eine Portfoliostruktur aufbauen und so weiter. Das klingt jetzt also nach Hexenwerk, weil ihr da nicht drinsteckt, ja, aber wir geben euch ja die Schritte, es ist ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung innerhalb weniger Wochen, wo ihr das wirklich lernt. Ja, und ich würde sagen, dass ihr jetzt durchaus noch einige Wochen Zeit habt, euch das anzueignen. Und dann können wir mal sehen, wie sich an der Börse weiterentwickelt hat. Aber ich bin ehrlicherweise jetzt nicht sehr optimistisch oder pessimistisch, je nachdem, wie man sehen will, dass die Börse innerhalb der nächsten Monate wieder total hochgehen, sondern ich glaube, ihr habt jetzt hier noch ein gutes Window of Opportunity, wie die BWLer sagen würden, ein gutes Zeitfenster an Möglichkeiten, um jetzt ja euch zu sortieren, in Ruhe das alles aufzusetzen und um immer noch einen guten Zeitpunkt zum Einstieg zu haben. Ja, das ist jetzt nicht heute einsteigen, ansonsten ist morgen irgendwie alles wieder finito oder so. So wird es, glaube ich, auch nicht sein. Aber diese Zeit solltet ihr schon jetzt nutzen, weil wer weiß, und es weiß halt niemand, wann sich dieses Fenster wieder schließt. Also, ich wollte anfangen zu investieren, habe noch größere Angst, was nicht, was soll ich tun? Bitte nicht investieren. Bitte erst das Wissen aneignen. So, du musst so weit kommen, dass du keine Angst mehr hast. Respekt immer noch. Ja, Respekt auf jeden Fall. Auch vor der Investition, finde ich, sollte man auch total haben, weil es geht hier um Risiko. Aber du musst so weit sein, dass du keine Angst mehr hast. Und wenn du diese Angst nicht mehr verspürst, dann bist du ready und dann kannst du auch gut investieren. Wie gesagt, machen wir alles. Ihr könnt euch gerne bewerben fürs Mentoring bei moneypenny.de/mentoring und euch da gerne euch helfen lassen, dahin zu kommen, wirklich keine Angst mehr zu haben, weil es nützt euch auch nichts. Also es nützt euch auch nichts, wenn ihr jetzt investiert, weil alle sagen, man soll jetzt investieren und jetzt ist der super gute Zeitpunkt, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt. Wenn ihr erstens nachts nicht schlafen könnt und zweitens, wenn ihr dann aus Panik wieder verkauft zu einem schlechten Zeitpunkt und einfach mal euer Vermögen im Worst Case halbiert habt. Und das nützt wirklich niemandem was. Ja, also es gibt keine Downside. Es gibt wirklich keine Downside, aber eine enorme Upside, sich dieses Wissen anzueignen und es einfach einmal in Gottes Namen vernünftig zu machen, anstatt immer dieses Hin und Her und alle paar Monate und soll ich meinen Sparplan stoppen oder ja oder nein, wie viel Rendite habe ich eigentlich gemacht, ach, ist mir zu viel Risiko, zu wenig Risiko, ich weiß gar nicht, ach huch, jetzt habe ich hier irgendwie alle Unternehmen doppelt drin in den drei ETFs, das wusste ich irgendwie gar nicht. Es ist einfach alles totaler Kokolores. Ja, also es gibt keine Nachteile, sich dieses Wissen anzueignen, es gibt nur Vorteile. Es ist gut für euch und es ist vor allem der einzige Weg, wirklich stabil ein Vermögen aufzubauen. Nächste Frage: Wie kann ich mein Erspartes schützen? Ja, vielleicht eine recht unkonventionelle Antwort. Wie kann ich mein Erspartes schützen? Indem du es investierst. Du willst dein Erspartes ja schützen, sodass es nicht weniger wird. So interpretiere ich das jetzt mal. Ja, sodass es effektiv nicht weniger wird. Und wenn wir eine Inflation haben, und die haben wir aktuell, und wenn die These vielleicht auch ist, dass die eher noch steigen wird, anstatt fallen wird, was jetzt meine persönliche These schon auch wäre, denn der Staat hat gerade 1 Billion Schulden aufgenommen. Und es gibt 2 Möglichkeiten, Schulden, vor allem Staatsschulden, zu tilgen. Erstens die Inflation hochziehen, ja, weil dann sind meine Schulden sozusagen weniger auf dem Papier. Und zweitens die Steuereinnahmen zu erhöhen. Und höchstwahrscheinlich wird beides passieren. Steuereinnahmen zu erhöhen, ja, wird ja gerade schon diskutiert. Ja, die SPD ist ja mal wieder ganz weit da vorne hier und so, ne, und Steuererhöhung und so weiter. Union hält noch dagegen, bin ich mal sehr gespannt, ob da doch noch jemand sein Verhandlungstalent für sich entdeckt. Aber ich will damit sagen, lasst euch nicht davon blenden, was kurzfristig wie eine solide Zahl sozusagen aussieht. Ja, nach einer soliden Zahl sieht es aus, auf dem Tagesgeldkonto 4% zu bekommen oder 3% zu bekommen. Ja, das ist jetzt erstmal kurzfristig, ist das solide. Ja, die Zahlen bleiben gleich, gehen ein bisschen sogar hoch, passiert nichts mit. Ihr müsst aber die Inflation abziehen, was dieses Geld an Wert verliert. So. Ja, dann sind es nicht mehr 4%, sondern sind es noch 2%. Und so passiert kein Vermögensaufbau. Der Vermögensaufbau passiert an der Börse, indem ihr eure 8-9% durchschnittlich pro Jahr da rausholt. Durchschnittlich. Es gibt bessere Jahre, siehe 15% hier, 13% da, so, ja, aus den letzten 5 Jahren. Und es gibt aber auch schlechtere Jahre, wo es dann mal nur 4% sind oder mal nur 2% sind. Aber es ist einfach alles besser, als es halt auf dem Konto von der Inflation auffressen zu lassen. Ja, weil diese Upside, dieses Langfristige, da liegt halt die Magic drin. So werdet ihr vermögend. Mit dem Tagesgeldkonto werdet ihr nicht vermögend. Und um euer Geld zu schützen vor Inflation und vor vielleicht auch Steuererhöhungen, ja, wie kann man sich dafür sozusagen darauf vorbereiten? Haushaltet besser mit eurem Geld. Ja, jetzt ist auch nochmal die Zeit, die Einnahmen und Ausgaben zu überprüfen, bevor vielleicht irgendeine, es ist ja noch alles noch nichts entschieden jetzt, wo ich das hier aufnehme. Kann auch sein, dass keine Steuererhöhungen kommen. Das wäre auch super sozusagen. dann kann es aber nur über Inflation geschehen, ja. Und beides ist nicht in eurer Macht, ja. Beides ist vom Staat einfach abhängig. Das sind Entscheidungen, die da halt getroffen werden. Inflation und Steuererhöhung. Und wir haben auf der anderen Seite einen Gegenspieler, ja, nämlich den Staat, sage ich jetzt mal, wo es natürlich kein Feindbild ist, aber die Interessen sind ja nicht immer aligned. Und dieser Gegenspieler hat Interesse an beiden, an einer hohen Inflation und an Steuererhöhung. Und ihr müsst jetzt so ein bisschen so langsam mal gucken, wie ihr eure Schäfchen ins Trockene bringt. Ja, also Einnahmen und Ausgaben checken, sparen, 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 investieren, 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 damit ihr ein Vermögen aufbaut, damit euch die Inflation nichts anhaben kann und damit euch die Steuererhöhung, falls sie denn dann kommen, auch nichts anhaben kann. Und das sind Dinge, die könnt ihr kontrollieren und die müsst ihr jetzt kontrollieren. Wer seine Einnahmen und Ausgaben immer noch nicht unter Kontrolle hat, no shame, ja, we've all been there. Aber nur weil ihr da jetzt seid, heißt das nicht, dass ihr da bleiben müsst. Ihr dürft da nicht bleiben. Ja, ihr müsst spätestens jetzt mal raus, spätestens jetzt mal in die Hufe kommen und dieses Thema angehen. Ja, also wie kann ich mein Erspartes schützen? Indem du es investierst, indem du es mehr werden lässt. Das Risiko für Wohlstandsverlust im Hier und Jetzt bei uns ist nicht die Börse. Das ist die Politik, ja, mit gewissen Entscheidungen oder halt auch nicht. Und es ist vor allem auch euer Nichtwissen, weil ihr nicht wisst, wie ihr das Maximum aus eurem Geld herausbekommt und somit halt Spielball seid von Inflation, von Steuererhöhung, von hier ein bisschen, von da ein bisschen, von der Industrie, ja, von der Konsumgesellschaft und so weiter. Was auch alles okay ist. Wie gesagt, wir waren da alle mal, aber ihr müsst da einfach raus. Ja, es gibt ja eine andere Seite. Es gibt ja die Seite des, ich habe die Kontrolle über mein Geld und ich weiß, wie ich der Inflation trotze. Ja, und ich weiß, ja, wie ich vielleicht mit Steuererhöhungen umgehen könnte, dass es mich vielleicht gar nicht so sehr trifft, weil ich habe hier meine Sachen aufgelistet. Ich habe hier alles vollkommen unter Kontrolle, sondern ich komme mit den Steuererhöhungen, ja. Ist zwar nicht schön, aber ist jetzt nicht existenzbedrohend für mich, ja. Das ist doch, so müsst ihr euch doch aufstellen. Das ist doch der einzige Outcome, um den es hier halt geht, ja. Und das Tagesgeldkonto für den Notgroschen und so weiter. Und meinetwegen, da macht euch doch einen großen Notgroschen, wenn es euer Sicherheitsbedürfnis erfüllt. Das ist doch super, ja. Ich habe auch einen vergleichsweise großen Notgroschen. Bin aber auch zu 100% in Aktien investiert, so, ja. Macht das doch gerne alles, ja. Also, was auch immer euch gut schlafen lässt, ist ja, es gibt ja kein richtig oder falsch, ja. Am Ende müsst ihr das ja entscheiden. Und am Ende zahlt ihr dafür auch den Preis. Mir ist das ja wurscht. Ihr zahlt dafür den Preis, wenn ihr kein Vermögen aufbaut. Ihr zahlt dafür den Preis, wenn ihr es auf dem Tagesgeldkonto verschimmeln lässt. Ihr zahlt dafür den Preis, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Ausgaben kommen, sei es privat oder Steuererhöhung. Es ist ja euer Leben, ja, es sind eure Finanzen, es ist euer Wohlstandsverlust. Es ist auch euer Verlust, es ist übrigens auch ein Verlust, wenn ihr kein Vermögen aufbaut. Ja, das ist einfach das sind Opportunitätskosten. In den letzten x Jahren hättet ihr jetzt schon, wenn ihr es gemacht hättet, schon so und so viel mehr zigtausende von Euro vielleicht haben können. Das ist Vermögen, was euch durch die Lappen geht. Das hättet ihr ja schon machen können. Das müsst ihr eigentlich auch nochmal mit einberechnen. Aber dann wird's halt fies. Ja, aber umso dringlicher ist es, jetzt wirklich zu handeln und jetzt ja euer Erspartes zu schützen. Ihr könnt es nur schützen, indem ihr es investiert. Langfristig. So. Und das ist, glaube ich, einfach die Message. Und zum Schützen gehört übrigens auch, zu wissen, was man tut und eine Strategie zu haben. Das Gegenteil von Schützen ist, ich investiere mal ein bisschen was in den ETF-Sparplan. Ich habe mir jetzt hier so ein Depot aufgemacht und habe mal 3 YouTube-Videos angeguckt und auch mal so ein Buch so durchgeblättert. Passt schon irgendwie alles. Das ist nicht Schützen, das ist ein erhöhtes Risiko. Und bei jeglicher Geldanlage seid ihr das höchste Risiko. Das ist nicht die Börse, das seid ihr. Euer Nichtwissen, eure falschen Entscheidungen. Das ist das, was reinhaut am Ende des Tages. Und nicht die Börse. Nächste Frage. In welche ETFs soll ich jetzt investieren? Ja, in die du auch schon vorher investiert hast. Also in die deine in einem Portfolio abgebildet deine Risikobereitschaft abbilden. In die in deine Strategie passen. In die, wenn du ein Weltportfolio hast, die darin vorkommen. Vielleicht noch mit Staatsanleihen, vielleicht noch mit einem Faktoren-ETF, whatever. Ja, also es sind jetzt die gleichen ETFs, wie sie auch vor 10 Jahren waren, in die ihr investieren solltet. Zumindest, ich sag mal, die gleichen Kriterien. Der Kriterienkatalog sind immer noch die gleichen 6, 7 Kriterien, nach denen ihr ein ETF auswählen solltet. Ja, da ist sowas wie Kosten, da ist sowas wie vor allem, welcher Index wird überhaupt abgebildet, in welcher Assetklasse, thesaurierend oder ausschüttend und so weiter. Aber mit den Fachbegriffen brauche ich euch jetzt nicht langweilen, sondern auch das ist eigentlich absolutes Basic-Wissen, was ihr haben solltet, wenn ihr in ETFs investiert. Wenn es jetzt so ein bisschen Ja, wenn die Frage jetzt von jemandem kommt, der sagt, ja, ich bin jetzt aber habe schon mein Portfolio und so weiter, alles total strategisch und so weiter aufgebaut und jetzt suche ich irgendwie noch so eine kleine Spielwiese, ja, um vielleicht nochmal ein bisschen Uplift zu bekommen. Ja, dann suchst du irgendwelche Branchen-ETFs raus, von denen du glaubst, dass die jetzt total irgendwie abgehen, ja. Wenn du sagst, Mensch, diese eine Branche, die müsste doch jetzt von der Krise, wie auch immer man sie definiert, die müsste doch jetzt profitieren, dann kannst du in die ja auch noch reingehen mit 2, 3, 5%, ja, whatever. Aber für alle anderen sind die ETFs, die ihr euch in eurer Strategie ausgesucht habt, sind immer noch die gleichen, die ihr jetzt auch weiterhin investieren solltet. Aber again, anhand der Frage merke ich ja, dass das nicht passiert ist. Nächste Frage, soll ich lieber von dem bisher starken US-Markt, vor allem Tech-Branche, mich wegbewegen zu EU-Märkten? Tja, das ist jetzt eine Frage, die, glaube ich, viele, ich weiß gar nicht, aber habe ich jetzt schon öfter gehört, Leute umtreibt zu sagen, okay, war es das jetzt? Haben die USA sich jetzt so krass ins Ausgeschossen, soll ich jetzt lieber zu den EU-Märkten wechseln? Ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage mit einer sehr vielschichtigen, höchstwahrscheinlich ziemlich langen sozusagen Antwort, ja, mit verschiedenen Aspekten, ja, nein. Also es gibt ja immer Argumente für das eine, es gibt Argumente immer für das andere. Manche machen das, ja, manche gehen jetzt mehr in die EU-Märkte rein, andere kaufen jetzt heavily Tech nach, ja, also gehen jetzt nochmal in den Nasdaq. Ich zum Beispiel habe Nasdaq jetzt auch nochmal aufgestockt, aber ich sage, Mensch, so günstig war es in den letzten Jahren noch nie. Und vor allem diejenigen, die jetzt von euch im MSCI World unterwegs sind, ja, das sind ja, glaube ich, höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele. Ja, da ist ein großer Überhang in den USA. Logisch, weil, also da sitzt ja nicht jemand und überlegt sich, wen hätte ich denn gerne da drin, sondern es sind nun mal nach der Marktkapitalisierung die größten Unternehmen der Welt und ein Großteil davon sitzt halt nun mal in den USA. So ist es halt. Im MSCI World machen die Magnificent Seven, ja, das sind die großen 7 Tech-Unternehmen, ja, die 7 dominanten Tech-Titel, machen im MSCI World noch 25% der Gewichtung aus. 25% ist ein Viertel, ja, es klingt jetzt vielleicht noch irgendwie so viel, ja, meinetwegen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel 60% eures Anlagevermögens im MSCI World habt und vielleicht 40% noch woanders in den Emerging Markets oder Staatsanleihen oder wo auch immer, also alles, wo jetzt nicht so heavily Tech drin ist, dann sind diese 7 größten Tech-Titel, machen die nur noch 15% des Gesamtportfolios aus. Also da muss man auch ein bisschen differenzierter rangehen und schauen, naja, sagen alle, Tech ist zu Ende, Tech ist zu Ende, solches Umschichten. Naja, wenn du alles in den Nasdaq gepackt hast und nicht mehr daran glaubst, dass diese Unternehmen auch in den nächsten Jahrzehnten sozusagen denen gut gehen wird, dann wahrscheinlich ja. Wenn du eine Gegenthese hast und sagst, ja, so wie ich zum Beispiel, zu sagen, naja, diese Unternehmen, das sind jetzt keine Luftnummern, ja, das ist jetzt nicht Dotcom-Bubble, wo alle Unternehmen, die nur eine Internetadresse hatten, auf einmal 2 Millionen Dollar wert waren, einfach nur weil, ja, weil sie existierten, sondern da sind ja Unternehmen dahinter, ja, da reden wir über Apple, da reden wir über Facebook, da reden wir über Google, über Amazon, da ist ja Substanz dahinter, sind ja riesige weltweit agierende Unternehmen, ja, jetzt haben sie ordentlich unter Trumpy einen auf den Deckel bekommen, ja, finde ich irgendwie auch rückblickend ja fast schon irgendwie auch ein bisschen witzig, ja, also die ganzen Leute, die da saßen wie so kleine Jungs bei der Vereidigung da, ja, und schön irgendwie die Händchen gehalten haben und ja, bitte lieber Donald und hier noch 1 Million für den Wahlkampf und so weiter gegeben haben, die sich richtig, ja, sehr bemüht haben, sagen wir es mal so, dass denen jetzt alles unterm Arsch wegplatzt. ist ja fast schon Comedy, ja. Aber wie gesagt, diese Unternehmen, das sind alles keine, die existieren wirklich, die machen Umsätze, ja, die machen Gewinne. Plus, was man ja auch nochmal sehen muss, es ist bis jetzt ja nichts passiert. Und das ist wiederum so diese Magie, sage ich mal, an der Börse. Es ist nichts passiert. Keines dieser Unternehmen hat bis jetzt ihre Zahlen reported. Und dementsprechend auch keine negativen. Das, was jetzt gerade passiert, ist alles nur gestützt auf Erwartungen, so wie es immer ist an der Börse. Es ist immer Erwartungen. So passiert es auch, dass wenn Investoren große Erwartungen haben, ja, an Unternehmen, an Zahlen, und das Unternehmen dann nur 5 Milliarden Dollar Gewinn macht, dass die Kurse runterrauschen, weil sie mit 10 Milliarden gerechnet haben. Dass 5 Milliarden immer noch fucking viel Geld ist und immer noch eine krasse Gewinnsteigerung ist, spielt dann keine Rolle mehr. Es geht rein um die Erwartung. Und was jetzt gerade passiert, es wird erwartet, der Markt erwartet, dass diese Zahlen der Unternehmen runtergehen. Niemand kennt diese Zahlen jetzt. Sie sind noch gar nicht veröffentlicht. Es ist also nichts passiert. Ja, es kann also auch gut sein, dass wenn jetzt zum Ende Q1 die ersten Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen, die super positiv sind, dass alles wieder nach oben geht. Oder die sind negativer als gedacht. Was auch immer dann die konkrete Zahl ist, werden wir dann sehen, wenn die Kurse runterrauschen. Ja, das kann natürlich auch alles passieren. Aber das ist ja dieses Interessante auch und das, was die meisten Leute, die nicht informiert sind, nicht verstehen. Dass es alles Psychologie ist und es ist alles Erwartungen. So, und die einzige Frage ist nur, die Erwartung, die der Markt als Kollektiv hat, treten die ein oder treten die nicht ein? Gibt es eine positive Abweichung oder gibt es eine negative Abweichung? Und genau das werden wir dann halt in den Kursen sehen. Also die große Frage ist, was passiert, wenn jetzt ein Apple die Quartalszahlen präsentiert? Wenn ein Microsoft die Zahlen präsentiert? Wenn ein Facebook oder Meta oder Google oder Amazon die Zahlen präsentiert? Vielleicht sind das auch himmlische Zahlen und alles ist gut. Man weiß es nicht. Vielleicht sind es himmlische Zahlen, aber die Leute sagen trotzdem, glaube ich irgendwie nicht so. Ich glaube, das ist nur kurzfristig. Ja, ich glaube, langfristig wird das trotzdem nichts. Ja, man weiß es halt einfach alles nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle, die es nicht verstehen, auch so sehr schwer nachvollziehbar, warum passiert das jetzt alles gerade? Man muss da schon ein bisschen hinter die Kulissen blicken und deswegen finde ich es ja auch so ultra spannend, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach viel Fingerspitzengefühl ist, viel Stimmungen und am Ende kommen dann irgendwann mal die Zahlen und dann wird man halt sehen, ob der Markt halt richtig lag mit den Erwartungen oder halt nicht. Aber um das hier nochmal abzuschließen, wenn wir sagen, ja, sollen wir es lieber weg von den Tech-Titeln und so weiter, I don't know, ich habe noch keine Zahlen gesehen. Niemand hat Zahlen gesehen. Das ist jetzt einfach reine Spekulation gerade. Und ja, wie gesagt, diese Unternehmen existieren, ja, die fahren hohe Gewinne ein. Und man muss auch sagen, die hatten auch jetzt alle in den letzten Jahren eine verdammt gute Phase. Vielleicht ist das jetzt mal eine Korrektur, um die mal alle wieder auf den Boden zurückzuholen und dann geht's wieder ganz normal weiter. Ja, man weiß es aber. Aber man muss, also ich finde, man muss wirklich schauen, woher kommen wir denn? Wir kommen von einem All-Time-High im Februar. Wir sind schon sehr weit auch hochgeklettert. Ja, dass es dann zwischendurch auch mal wieder runtergeht und auch im Kollektiv runtergeht, ist eigentlich total erwartbar und total normal. Ja, und vielleicht waren diese Unternehmen einfach kollektiv jetzt überbewertet und jetzt wird der Kurs halt nach unten korrigiert. Aber wie gesagt, es gibt immer noch keine Zahlen und wir werden es dann erst sehen. Aber zurück zu der Frage, soll ich jetzt umschichten, lieber in europäische Indizes, lieber in europäische Märkte gehen? Das ist alles eine Frage des Glaubens. Es ist alles eine Frage des Glaubens. Glaubst du wirklich, sozusagen glaubst du wirklich, dass Europa, die USA oder beziehungsweise die Tech-Branche da langfristig überholen wird, ja oder nein? Mit der ganzen Bürokratie, die wir haben, mit der ganzen Ellbogen und jeder irgendwie nur noch für sich Mentalität, die hier auch gerade in Europa herrscht, mit dem Rechtsruck, mit ganz vielen verschiedenen, mit der enormen Verschuldung und so weiter. Ja, also das, ich weiß es ja auch nicht, ja. Ich habe auch nur sozusagen meine These und meinen Glauben. Und dementsprechend investiere ich halt. Aber was eure These und euer Glaube ist, das müsst ihr ja für euch verantworten. Das müsst ihr für euch entscheiden. Meine Entscheidung kann für mich genau die richtige sein, kann für euch genau die falsche sein, weil ich kann nachts weiterhin gut schlafen, wenn mein Depot zigtausende von Euro minus ist. Ihr vielleicht nicht, ja? Dann müsst ihr vielleicht aber auch teilweise vielleicht ganz wieder rausziehen. Das sind alles Entscheidungen, aber ich meine, ihr seid ja auch hoffentlich breit diversifiziert aufgestellt, sodass es eigentlich... Also soll ich jetzt irgendwas umschichten? Naja, wenn du ja eh schon in alles investiert bist, warum sollst du da jetzt irgendwas großartig umschichten? Du hast dir ja deine Rendite ausgerechnet pro Jahr, die hast du hoffentlich konservativ pessimistisch dir ausgerechnet, sodass es auch immer noch hinkommt, wenn da ein paar Krisenjahre mit dabei sind. Hoffe ich wirklich sehr stark, weil dann brauchst du dir das ja gar keine Sorgen machen. Und was man ja auch sehen muss, der MSCI World, wie gesagt, der bildet ja die größten, nach der Marktkapitalisierung, die größten Unternehmen der Welt ab. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Da gibt es Kriterien, ja, wenn ein Anteil von einem Unternehmen wieder ein bisschen fällt oder wenn ein bisschen höher geht und so weiter. Das heißt, es ist ja auch ein lebendes Gebilde. Angenommen, Tesla ist jetzt vollkommen abgeschmiert in den letzten Wochen, Monaten vielleicht schon, Wochen auf jeden Fall. Massiv abgeschmiert, ja. Wenn das jetzt so weitergeht, dann fliegen die auch irgendwann aus so einem MSCI World raus. Dann kommt jemand Neues rein. Ja, oder die Gewichtung wird immer weiter abnehmen, weil das Unternehmen sozusagen schrumpft. Das heißt, der MSCI World, da habt ihr sowieso immer das beste Gebilde sozusagen. Und es ist eben nicht nur, ja, hier sind jetzt die 10 drin und die bleiben jetzt auch hier drin. Und es ist halt, es ist ja kein aktiver Fonds, ja, wo irgendjemand sitzt und sagt, oh ja, jetzt packe ich hier die 10 Unternehmen rein und dann gehen die alle vor die Hunde und dann sagst du, ja, sorry, Pech gehabt. Sondern dadurch, dass es ein lebendes System ist und es immer wieder auch ständig neu gewichtet wird, ist der MSCI World immer noch, wenn man die breite Masse haben will, von den größten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt, immer noch the place to be. Ja, aber auch das muss man halt natürlich verstehen, bevor man gewisse Entscheidungen trifft. Nächste Frage. Nach allem, was ich jetzt bei dir gelernt habe, sehe ich jetzt den perfekten Zeitpunkt zum Nachkaufen. Ich sag's euch ja. Meine Mentoring-Teilnehmer stellen mir nicht solche Fragen, soll ich jetzt aussteigen oder so. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Nachkaufen? Ja, kann man machen. I don't know. Ja, vielleicht ist in 3 Wochen noch ein besserer Zeitpunkt. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall jetzt ein besserer als im Februar. Ja, definitiv. Nachkaufen macht natürlich sowieso immer Sinn. Ja, habt eure Sparpläne weiterlaufen. Ja, stockt die auf, wenn möglich, wenn es in euer Konzept passt. Wenn Notgroschen und so weiter alles andere steht. Wenn ihr nachts noch schlafen könnt. Wenn das wirklich euer Risiko abbildet. Feel free. Ja, Kurse sind gerade günstig. Ja, klar. Sozusagen, wenn es bei euch reinpasst. Ja, sollte man jetzt auf jeden Fall nachkaufen. Hier schreibt jemand, ich finde alles so beunruhigend, die Sorge, dass es Krieg gibt und Klima, man fühlt sich hilflos. Und noch eine andere Frage, so ähnliche Frage war eben auch, wie ich damit jetzt umgehe. Ja, ich glaube, es braucht Vorbereitung. Ja, also ich glaube, die 2 Stichwörter hier sind einmal mentale Resilienz und einmal finanzielle Resilienz. Was meine ich mit mentaler Resilienz? Fokus auf den Einflussbereich. Ich kann nicht beeinflussen, wer amerikanischer Präsident ist. Ich kann auch nicht beeinflussen, ob Trump ein paar Regelchen ändert und da in 4 Jahren wieder auf seinem Thrönchen sitzt. Ich kann das alles nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht beeinflussen, welche Entscheidung Friedrich Merz trifft oder wie die Sondierungsgespräche ausgehen. Das ist alles, ich kann das alles nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was Putin macht. Das ist alles nicht in meinem Einflussbereich. Aber viele Dinge sind auch in meinem Einflussbereich, ja, und auf die solltet ihr euch, oder so mache ich es, mich auf die zu fokussieren, ja, da zu schauen, ich kann mein Mindset, kann ich beherrschen, ja, daran kann ich arbeiten, ich kann kontrollieren, wie viele Medien ich konsumiere und welche, ich kann meinen Input immer kontrollieren, ich kann die Sachen ausmachen, ich kann Pläne schmieden, ich kann Vorbereitungen treffen, ich kann meine Ziele nochmal überarbeiten, überdenken, ich kann in alle Himmelsrichtungen denken, ich kann mir Pläne machen, ich kann mich mit anderen austauschen, ich kann mir Expertinnen suchen, die mich begleiten in dem ganzen Prozess. Das alles ist in meinem Einflussbereich. Ich kann für mich vorsorgen, ich kann für mich finanziell vorsorgen, ich kann für meine Familie vorsorgen. Ja, ich kann hier in mein Humankapital investieren, sodass ich sagen kann, naja, selbst wenn ich das Land verlassen muss, klappe ich wieder meinen Laptop auf und starte einfach nochmal neu. Das ist für mich Resilienz. Ja, also Resilienz ist nicht nur nicht umfallen und irgendwie durchhalten, sondern Resilienz ist auch gestärkt, aus solchen Phasen herauszugehen. Dazu gehört, wie gesagt, diese mentale Resilienz, die psychologische Resilienz und aber auch die finanzielle Resilienz, finanzielle Vorbereitungen zu treffen. Und ich glaube, dass die finanzielle Resilienz ein Faktor ist für die mentale. Weil in dem Moment, wo ich finanziell weiß, ich kann das handeln, ich bin gut aufgestellt, selbst wenn ABC passiert, weiß ich, was bei A zu tun ist, was bei B zu tun ist, was bei C zu tun ist. Und selbst wenn alles den Bach runtergeht, weiß ich auch noch, was dann noch weiterhin zu tun ist. Oder wie ich neues Vermögen schaffen kann oder was auch immer. Ja, also dieses ein finanzielles Selbstvertrauen, so eine finanzielle Sicherheit zu haben, zu sagen, ja, ich werde es schon handeln können, weil ich habe einfach die Kompetenzen. Ja, das ist also, das kann man euch ja nicht wegnehmen, was hier im Kopf ist. Das ist, deswegen sage ich ja immer Humankapital, 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 ja, weil das das Einzige ist, was euch nicht weggenommen werden kann. Deswegen ist das so unglaublich wichtig. Pläne machen, Szenarien durchdenken. Was mache ich denn, wenn A passiert? Was mache ich denn, wenn B passiert? Was mache ich denn, wenn C passiert? Was mache ich, wenn ein NATO-Land angegriffen wird? Was mache ich, wenn die AfD gewählt wird? Was mache ich, wenn C passiert, wenn D passiert, wenn E passiert? Man muss jetzt nicht für alles schon, man muss es ja nicht schon komplett umsetzen oder so, ja, sondern es geht aber darum, vorbereitet zu sein. Weil, wenn man vorbereitet ist, auf alle Szenarien vorbereitet ist und genau weiß, was man dann tut, was der Ausweg ist oder wie man davon sogar vielleicht auch profitieren kann oder so, dann ist auch egal, was passiert. Weil man für alles einen Plan in der Tasche hat. Und das ist etwas, was mich gerade einigermaßen ruhig schlafen lässt, ja, dass ich weiß, okay, wenn A passiert, mache ich das. Wenn B passiert, mache ich das. Es ist immer die Frage, in welchem Detailgrad man das dann ausarbeiten will, ohne halt irgendwie crazy zu werden. So, ja. Aber ich bin lieber jetzt ein bisschen crazy und habe dann die Pläne, als wenn ich mir dann in einer, ja, vielleicht sogar Notlage, Notsituation, dann auf einmal Gedanken machen muss und dann auf einmal Entscheidungen treffen muss, die ich auch schon vor x Jahren hätte treffen können und einfach den Plan aus der Schublade holen und sagen, so, jetzt ist B eingetreten, dann machen wir jetzt das und das. Das lässt mich ruhig schlafen, Pläne für einzelne Szenarien zu haben. Vielleicht lässt euch was anderes ruhig schlafen. Vielleicht lässt euch der große Notgroschen ruhig schlafen. Mich übrigens auch. Habe ich auch da. Ja, der ist, also, der wird auch nicht angefasst. So, wichtiger denn je, finde ich. Wenn euch das ruhig schlafen lässt, dann macht das. Wenn es euch ruhig schlafen lässt, mal 2 Wochen keine Nachrichten zu konsumieren, dann macht doch das. Ja, also, finanziell heißt für mich, den Überblick zu haben, den Konsumschulden frei oder zumindest ja way out. Notgroschen steht, Überblick über die Einnahmen und Ausgaben haben, noch mehr, also so viel sparen, wie es geht, ehrlicherweise, ja, noch mehr sparen und noch mehr investieren und noch breiter investieren. Breiter diversifizieren, auf jeden Fall, ja. Gegebenenfalls nachkaufen, wenn die Kurse einbrechen. Ja, das gehört alles so zur finanziellen Resilienz mit dazu. Und genau, diese beiden Bausteine braucht es. Ich glaube, die finanzielle Resilienz ist die absolute Basis, weil ihr dann auch auf jeden Fall ruhiger schlafen könnt und eine Sorge weniger habt oder viele Sorgen sozusagen weniger habt sogar, wenn dieses Finanzthema einmal vernünftig aufgebaut ist und somit einfach läuft und kein Headspace mehr einnimmt. Falls ihr noch weitere Anschlussfragen habt, meldet euch gerne, schreibt mir bei Instagram, kommentiert auch super gerne hier, wenn ihr bei Spotify seid, da geht das jetzt, ja, unter diesem Podcast hier, unter diesem Video, kommentiert super gerne bei Spotify, bei YouTube, hinterlasst mir natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback und natürlich auch ein paar Sternchen, je mehr, desto besser. Und ja, wir werden euch hier natürlich auch weiterhin begleiten in Krisenstark, in dieser neuen Podcast-Reihe und natürlich auch mit unseren ganz normalen Podcast-Folgen. Also, bleibt krisenstark und wir hören uns nächstes Mal dann schon direkt wieder.